Nach der Befreiung der Stadt Londonderry im Jahre 1689 verfolgte König Wilhelm III. Von Oranien den kurz zuvor abgesetzten katholischen König Jakob II. Bis zu dem Fluss Boyne. Jakob II. War von England nach Irland gegangen, um mit Hilfe der aufständischen Iren um die englische Krone zu kämpfen und sie möglicherweise zurückzuerobern. Wilhelms Heer lagerte nördlich des Boyne, während die Truppen Jakobs sich südlich des Flusses aufstellten. Am 12. Juli 1690 kam es zur Schlacht, die Wilhelm gewann. Die Möglichkeit eines katholischen Königreiches hatte Irland für immer verlassen. Das folgende Lied hält die Erinnerung an die berühmte Schlacht The Battle of the Boyne wach.
Some folks sing of mountains and valleys, where the wildflowers abundantly grow, and some of the wave-crested billows that dash beneath the waters below. But I'm going to sing of rivers, and I hope in the chorus you'll join, of the deeds that were done by King William on the green grassy slopes of the Boyne.
On the green grassy slopes of the Boyne, where the armsmen with William did join, and they fought for our glorious deliverance. On the green grassy slopes of the Boyne,
on the banks of that beautiful river, there the bones of our...
Die Schlacht am Boyne und die Befreiung Londonderrys wurden in der protestantischen Bevölkerungsgruppe jedes Jahr als die Urdaten der protestantischen Unabhängigkeit gefeiert. Am 12. Juli der Sieg am Boyne, am 12. August die Heldentat der Apprentice Boys of Derry. Die festlichen Umzüge wurden in der Vergangenheit immer wieder zu Ursachen bewaffneter Streitigkeiten zwischen feiernden Orangemen und Katholiken, die sich durch die Umzüge provoziert fühlten. Die Umzüge wurden seit 1970 eingeschränkt und dann ganz untersagt. Man konnte sie jedoch nicht ganz aus dem öffentlichen Leben verbannen, da die Masse der protestantischen Bevölkerung ihre gruppenspezifische Selbstbestätigung suchte. Denn Orangemen will be loyal and steady. Orange-Leute sind loyal und standhaft.
On the green grassy slopes of the Boyne, where the Orangemen with William did join, and they fought for our glorious deliverance. On the green grassy slopes of the Boyne.
In der Öffentlichkeit ist oft das Argument zu hören, dass es sich bei dem irischen Konflikt um einen Kampf der Kirchen gegeneinander handelt. So wenig diese Verallgemeinerung gilt, so sehr hat aber das kirchliche und konfessionelle Element seine Bedeutung für die Ursachen des Konflikts.
In Nordirland wohnen 1,5 Millionen Menschen, von denen 1 Million protestantisch sind. Diese Protestanten gehören mehreren Kirchen an. Sie sind Presbyterianer, Anglikaner, Methodisten und Baptisten. Dieser Gruppe der Protestanten steht eine 500.000 Katholiken gegenüber, die für sich genommen die größte konfessionelle Gruppe in Nordirland darstellt. Seit der Selbstständigkeit Nordirlands im Jahr 1921 wurde die katholische Bevölkerungsgruppe unterdrückt und benachteiligt. Die protestantischen Unionisten, die bis zum Zeitpunkt der Auflösung des Stormont-Parlaments Ende März 1972 die Regierungsgewalt in Ulster in Händen behielten, sahen in der katholischen Bevölkerungsgruppe die irisch-republikanisch denkenden Gegner der eigenen Staatlichkeit. Die Katholiken beantworteten diese politisch wie konfessionalistisch begründete Unterdrückung mit der Ausbildung einer eigenen katholischen Gesellschaft in Nordirland. Man vermied einen engen Kontakt zu der protestantischen Bevölkerung und zog sich auf die Elemente der alten irischen Kultur zurück. Im Grunde hatte man aber Angst vor der protestantischen Mehrheit. Umgekehrt haben die nordirischen Protestanten Angst vor den Katholiken. In einem vereinigten Irland, das etwa 4,5 Millionen Einwohner haben würde, läge die Stärke der katholischen Bevölkerung bei etwa 75%. Was hätten dann die Protestanten noch zu bestellen in einem Staat, in dem es ausschließlich katholische Konfessionsschulen gibt, in dem es keine bürgerliche Ehescheidung gibt und in dem die katholische Kirche aufgrund des Anteils der katholischen Bevölkerung die Rolle einer Staatskirche spielt?
Man kann deshalb in Irland von einem doppelten Minoritätenproblem und von einer allen politischen und konfessionellen Überlegungen zugrunde liegenden Angst in doppelter Gestalt sprechen. Die besondere Folge ist in Nordirland wie in der irischen Republik eine zum Konservativen und zur Gegnerschaft gegen die jeweilig andere Gruppe neigende Grundeinstellung.
Innerhalb des kirchlich-theologischen Bereichs ist die Person des Reverend Ian Paisley typisch für die konservative nordirische Mentalität. Paisley ist der Führer einer protestantischen kirchlichen Gemeinschaft aus etwas über 40 Gemeinden in Ulster. Es ist erlaubt zu sagen, dass sich in seinen Gemeinden Personen vom rechten Flügel des nordirischen Protestantismus sammeln, die mit liberalen Tendenzen der eigenen Kirche nicht mehr zufrieden waren. Dass Ian Paisley als Führer der protestantischen Unionisten sowohl im nordirischen Parlament, dem Stormont, wie im Londoner Unterhaus Abgeordneter war bzw. ist, ändert nichts an seiner antiökumenischen und antikatholischen Haltung. Entsprechend der theologischen Polemik des 17. Jahrhunderts ist für ihn die katholische Kirche heute noch die Kirche des Antichristen und die katholische Theologie der Versuch, die ausschließliche Bedeutung der an Jesus Christus gebundenen Rechtfertigung aus dem Glauben zu untergraben. Nachfolgend wird ein Ausschnitt aus einer Predigt Paisleys vom 19. Januar 1969 wiedergegeben.
There's no line of demarcation. When I was a boy, there were things that Christians never dreamt of doing. There was separation. There was separation even in the Christians' dress.
Da gibt es keine Demarkationslinie. Als ich ein Junge war, gab es Dinge, welche die Christen niemals taten. Damals gab es eine Unterscheidung sogar in der Kleidung der Christen. Da gab es einen Unterschied in den Wohnungen der Christen. Da gab es einen Unterschied im Berufsleben der Christen. Da gab es einen Unterschied in der Art, wie sich die Christen erholten. Wir müssen wieder dorthin zurückkehren. Ja, lasst mich das sagen. Und lasst mich ein Wort der Ermahnung zu den jungen Frauen sagen, die hier unter uns sind. Ihr jungen Frauen, ihr sollt euch anständig kleiden und euch nicht mit hineinbegeben in das Gericht über diese sündige Zeit. Ihr sollt euch anständig kleiden und christliche Frauen sein. Das wird von euch gefordert. Warum ich das alles sage? Sie wollen das Land verunreinigen. Da gibt es eine Kampagne, um den Protestantismus zu beschmutzen. Und obendrein, man nehme es wahr, die Trennung im Volke Gottes selbst. Ein solcher Prediger ist nicht beliebt, wenn er das predigt. Ich bin eigentlich nie auf eine Weise populär gewesen. Das macht aber auch nichts. Wenn man in einer guten, gesunden, biblischen, schriftgemäßen und fundamentalen Theologie ausgebildet wurde, hat man nichts im Sinn mit dem Papst oder mit den Dingen und dem Geschwätz des babylonischen Gottesdienstes. Die Leute, die über Rom sprechen, wissen überhaupt nichts über Rom. Ich bin dort gewesen. Ich habe es gesehen, wo es am schlimmsten ist. Ich habe die katholische Kirche in ihrem Hauptquartier gesehen. Ich war auch in Lourdes. Vor kurzem habe ich mit einem römisch-katholischen Rechtsanwalt gesprochen und er sprach über Lourdes. Ich fragte, welche Größe der Kerze haben Sie sich gekauft? Ihr wisst ja, dass Sie Kerzen so dünn wie einen Finger und so dick wie die Taille in Lourdes verkaufen. Wenn du ein armer Mensch bist, kaufst du eine kleine Kerze und wenn du reich bist, kaufst du dir eine dicke Kerze. Ich habe die armen, verkrüppelten Menschen gesehen, die an einer Wand entlang kriechen und die Wand nach irgendeiner heilenden Kraft abtasteten, die nicht da war. Oh, diese Dunkelheit. Mein Freund, wir sind Protestanten, weil wir an die Bibel glauben. Wir sind Protestanten, weil wir glauben, dass Jesus Christus der einzige Priester ist, der die Sünden vergeben kann. Wir heute Abend sind Protestanten, weil wir an das Opfer Christi glauben, das er ein für allemal dargebracht hat. Wir brauchen keine Messe und wir brauchen keinen Priester. Diese Bibel macht alle Priester von Rom arbeitslos. Sie alle sind überflüssig. Angefangen beim Papst, über die Kardinäle bis hin zu den oberen Kanonikern und Vikaren und alle zusammen, Nonnen, Priester, Mönche und alle. Halleluja! Sie sind alle überflüssig. Jeder einzelne von ihnen. Wir brauchen sie nicht.
And Monsignors and Canons and Vicars and all the rest of them. Nuns, Priests, Monks and all. Halleluja! They're all redundant, every one of them. You don't need them.
Der Sprecher der katholischen Hierarchie Irlands ist Kardinal William Conway, Erzbischof von Armagh. Er hat in einem Interview am 30. April 1972 Stellung genommen zu der Frage, ob die südirische Verfassung in absehbarer Zeit revidiert werden könnte. Das heißt, ob die katholische Kirche auf ihre in der Verfassung verankerten Privilegien verzichten könnte.
Herr Kardinal, wie würden Sie die Rolle der katholischen Kirche in Irland kennzeichnen?
Es ist die Aufgabe unserer Kirche, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen und den Vollzug dieses Evangeliums durch das praktische Leben der Menschen zu ermutigen.
Der Artikel 44 der Verfassung der Irischen Republik räumt der katholischen Kirche eine Sonderstellung ein. Wird die Verfassung an dieser Stelle geändert werden, um so eine Vereinigung von Nordirland mit der Republik Irland zu ermöglichen?
44 of the Irish Constitution confers no legal privilege whatsoever.
Der Artikel 44 der irischen Verfassung gibt der katholischen Kirche in keiner Weise ein gesetzliches Privileg. Das ist mehrfach von den Gerichten bestätigt worden. Es ist aber ganz einfach eine statistische Tatsache, dass die große Mehrheit des irischen Volkes Katholiken sind. Ich persönlich habe oft erklärt, dass ich keine Träne vergießen werde, wenn dieser Verfassungsartikel entfiele.
Wird Artikel 44 in absehbarer Zeit tatsächlich gestrichen werden?
Oh, ich meine doch. Und ohne Zweifel beim Zustandekommen eines vereinigten Irlands. Der Artikel 44 ist nur ein Stück Zierat.
Dann besteht die Vermutung zu Unrecht, dass die katholische Kirche ein Hemmschuh wäre, wenn die Verfassung geändert werden soll.
Ganz gewiss, das ist es ja, was meine Worte aussagen. Es ist anerkannt und wurde wiederholt ausgesprochen, dass die Verfassung eines vereinigten Irland eine Verfassung sein muss, die für alle Menschen im ganzen Irland annehmbar ist. Was Veränderungen der Verfassung in der Republik Irland angeht, so ist es die Sache der Bevölkerung in der Republik, darüber zu entscheiden. Genau das haben die Bischöfe gesagt.
Das Zusammenleben der Kirchen in Irland ist belastet von den Problemen des irischen Ökumenismus. Über die konfessionellen Grenzen hinweg ist man sich kaum näher gekommen. Eine begrenzte Zusammenarbeit ist möglich auf dem sozialen und praktischen Bereich. Eine Annäherung in Fragen der christlichen Ethik und der christlichen Lehre ist noch nicht zu verzeichnen. Der anglikanische Primas von Irland, der Erzbischof von Armagh, George Otto Sims, äußerte sich in einem Interview am 29. April in Armagh über die Situation des ökumenischen Gedankens in Irland.
Your Grace, gibt es in Irland schon eine ökumenische Gemeinsamkeit, die den Partner voll anerkennt und die den Abbau der Vorurteile beschleunigen kann?
Die tatsächliche Zusammenarbeit zwischen den irischen Kirchen ist in einem sehr frühen Stadium. In Dublin gibt es ein Institut für ökumenische Studien, in dem die akademischen Vertreter der katholischen Kirche, der Church of Ireland, der methodistischen und der presbyterianischen Kirche gemeinsam lehren. Aber gleichzeitig sind sich die Gemeinden noch nicht der Entwicklungen auf dem Kontinent oder in England bewusst geworden. Von höchster Wichtigkeit ist, dass wir die Gemeinden über den Sinn der ökumenischen Zusammenarbeit informieren. Die Fragen der zwischenkirchlichen Kommunikation müssen sehr ernst genommen werden, weil sonst die einfachen Leute in den Gemeinden den Wert der ökumenischen Partnerschaft nicht erfassen.
The ordinary people in the parishes will not understand what is the meaning of this partnership.
Your Grace, wie ist die Bereitschaft der katholischen Kirche, am Dialog der Kirchen teilzunehmen, im engeren Sinne zu kennzeichnen?
Connection with the Roman Catholic Church has been more the practical and social.
Die Verbindung mit der römisch-katholischen Kirche ist bisher mehr auf dem praktischen und sozialen Bereich aufrechterhalten worden. Als eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit der römisch-katholischen Kirche zusammen eingesetzt wurde, wurden theologische Themen und Lehrunterschiede als Diskussionsthemen ausgeschlossen. Man konnte sich, da wir erst am Beginn der Zusammenarbeit stehen, nur zu sozialen, praktischen und gesellschaftlichen Themen bereitfinden. Aber leider nicht zu mehr.
Der Aufbruch der nordirischen Bürgerrechtsbewegung in den offenen Protest vollzog sich im Herbst 1968, als nach heftigen Zusammenstößen bei Bürgerrechtsdemonstrationen sich in der Queen's Universität von Belfast eine Gruppe bildete, die mit gezielten Aktionen der Information und der Provokation die Öffentlichkeit auf die Diskriminierung der nordirischen Katholiken aufmerksam machen wollte. Diese Gruppe, die sich People's Democracy nannte und in der die spätere Unterhausabgeordnete Bernadette Devlin bald Einfluss gewann, ging von einer sozialistischen Grundeinstellung aus und arbeitete mit der bereits bestehenden Bürgerrechtsbewegung, der Civil Rights Association, eng zusammen.
Die Masse der Katholiken wurde bei Bürgerrechtsdemonstrationen in den Städten Ulsters mobilisiert. Der blutig niedergeschlagene Demonstrationszug vom 5. Oktober 1968 in Londonderry wurde zum Auslöser einer eskalierenden Unruhe. Die Regierung von Nordirland verlor schnell die Kontrolle über die aufgeputschten Emotionen der Bevölkerung, die bei Demonstrationen und Gegendemonstrationen zur Entladung kamen. Einen unmittelbaren Eindruck von der aufgeheizten Situation vermittelt Bernadette Devlins Buch Irland, Religionskrieg oder Klassenkampf und der Untersuchungsbericht von Lord Cameron, Disturbances in Northern Ireland vom September 1969. Der große Bürgerrechtsmarsch von Belfast nach Londonderry zwischen dem 1. und 4. Januar 1969 ist in einem dokumentarischen Lied aus den Kreisen der People's Democracy beschrieben. The Long March.
Along. Hurrah, hurrah, we sang our marching song. The battle cry of liberty went ringing loud and clear. All on the long march to Derry. 'Twas on the first day of the year in 1969. We gathered at the city hall, the weather being fine. With McCann in front to lead us, Michael Farrell in the van. Off on the long march to Derry. Night Tunbridge town was good, we found. The people stood and cheered, and everyone supported us whenever we appeared. We crossed the bridge where McCarley died with our banners flying high. Off on the long road to Derry. 'Twas at Dungiven Farrell stood and told the watching crowd, we're marching for our civil rights, we're marching and we're proud. And every man and woman here, regardless of his creed, should join in the long march to Derry. Hurrah, hurrah.
Der Ruf nach Freiheit soll die Grenzen der Konfessionen überwinden. Jeder Mann, jede Frau sollen sich ohne Rücksicht auf ihr Bekenntnis dem Marsch nach Derry anschließen. Die vielen Straßensperren der Protestanten und der Hinterhalt an der Burntollet-Brücke konnten die Demonstranten nicht daran hindern, Londonderry zu erreichen. Der Welt war gezeigt worden, was Ulster wirklich heißt, wenn es loyal zur britischen Krone steht.
Die irische Bürgerrechtsbewegung war am Anfang von den Ideen der nordamerikanischen Bürgerrechtskämpfer beeinflusst. Dieser Zusammenhang äußerte sich darin, dass von dort her zunächst auch die Vorstellung des gewaltlosen Kampfes in der Civil Rights Association Eingang fand. In dieser frühen Phase kam auch das Lied »We Shall Overcome« nach Irland.
»We shall overcome«
drückt eine gleichsam religiöse Überzeugung von der Begründetheit und der Rechtmäßigkeit der eigenen Sache aus. Die Gemeinschaft der Bürgerrechtskämpfer stellt einen Vorgriff auf die Hoffnungsinhalte dar, die sich mit der Freiheit Irlands von britischem Einfluss verbinden. Man wird sich durchsetzen, man wird Hand in Hand gehen, man wird den Frieden erreichen.
Hand in Hand someday. We
Die Forderungen der irisch-katholischen Seite reichen jedoch über die allgemeinen Beschwörungen der Brüderlichkeit und Durchsetzungsbereitschaft hinaus. Was sind die politischen und die sozialen Ziele der Bürgerrechtsbewegung? Antwort gibt das genau auf die Diskriminierung der Katholiken hin zielende Lied »We shall not be moved«.
Just like a tree that's standing by the water side, we shall not be moved. One man, one vote, we shall not be moved. An end to special powers, we shall not be moved. Just like a tree that's standing by the water side, we shall not be moved. No discrimination.
One man, one vote, gleiches Stimmrecht. Anti-special powers, Abschaffung der nordirischen Notstandsgesetze. Keine Diskriminierung mehr. Mehr Arbeitsstellen, mehr Häuser, keine Ausbeutung mehr. Ireland for the Irish, Irland den Iren.
We shall not be moved just like a tree that's standing by the water side. We shall not be moved. Our cause will be triumphant, we shall not be moved. We're on our way to victory, we shall not be moved. Just like a tree that's standing by the water side, we shall not be moved. We shall not be moved. Moved just like a tree that's standing by the water side, we shall not be moved.
Die Forderungen der Iren wurden gestellt. Sie wurden in England und in der Welt auch gehört. Aber gerade dort, wo sie zuerst erfüllt werden könnten, wurden sie überhört. In Nordirland grenzte man sich von den Bürgerrechtlern ab. Man sah die Forderungen der Katholiken als Aufruhr und als Gefährdung des Staates an. Die Polizeikräfte wurden verstärkt und immer häufiger eingesetzt. Die britische Armee wurde zur Aufrechterhaltung der notwendigen Ordnung ins Land gerufen. Zuerst von den Katholiken als Schutz gegen die Übergriffe der nordirischen Protestanten begrüßt, wurde die britische Armee immer mehr in die Ausführung von Polizeiaufgaben verwickelt. Und die Sympathie der Katholiken schlug um in entschiedenen Hass. Jetzt hieß es bald, für jeden toten Iren ein toter englischer Soldat.
Die Spontaneität der Bürgerrechtsbewegung war verflogen und ihre Gruppen solidarisierten sich mit den Terroristen und ihren lokalen Verbänden. People's Democracy und die Civil Rights Association begannen in ihrer Taktik, mit den beiden Zweigen der IRA zu kooperieren, ohne ganz in ihnen aufzugehen. Die Protestanten, die anfangs mit der Bürgerrechtsbewegung zusammenarbeiteten, wichen zurück und wurden von den konservativen Gruppen auf der Rechten politisch kompensiert. Die Trennung der Bevölkerung war perfekt, die politische Mitte war verschwunden.
Dem Terrorsturm der IRA konnte die nordirische Regierung nur noch die Verhängung der Internierungshaft aufgrund des seit 1922 geltenden Notstandsgesetzes entgegenstellen. Aber die Internierung der IRA-Verdächtigen führte zu einer weiteren Polarisierung. Die Katholiken verstanden die Internierung nur noch als britische Machtpolitik, welche die vergangenen Jahrhunderte wiederbrachte.
Take away our sons, but every man will stand behind the men behind the wire.
Streets of Belfast in the dark of early morn, pretty soldiers came marauding, wrecking little homes with scorn, heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watched the blood pour from their heads.
Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, but every man will stand behind the men behind the wire.
not for them a judge and jury, nor indeed a crime.
Die Soldaten Cromwells aus dem 17. Jahrhundert sind wieder da. Das war die Assoziation der Katholiken, als die britischen Soldaten die jungen Katholiken in die Internierungslager abholten. Aber jeder einzelne Katholik steht hinter den Inhaftierten. Und keiner wird aufgeben, bis sie alle wieder zu Hause sind.
Irlands Weg in eine friedliche Zukunft ist so wenig klar, wie es keine politische Übereinstimmung über die Ursachen seines aktuellen Konflikts gibt. Was haben der linke und der rechte Terror anderes für die Iren übrig als das gesellschaftliche Chaos? Welche Lösungen bieten der grausame irische IRA-Nationalismus und der konservative Pseudoprotestantismus? Gibt es für Irland einen Weg zu einer politischen Lösung, die die Gleichberechtigung aller Bürger enthält? Die Irlandpolitik Londons, personalisiert in dem Irlandminister William Whitelaw, bietet einige Ansätze, auf denen aufgebaut werden kann. Der Beitritt Irlands und Großbritanniens in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft kann zu einer langfristigen Verbesserung des Verhältnisses zwischen beiden Staaten führen und so den Konflikt lösbar machen.
Aber welche grundsätzlichen Veränderungen müssen in den irischen Kirchen geschehen, wenn sie bei der Konfliktlösung eine Funktion übernehmen wollen? Oder werden sie über den irischen Konflikt zu Fall kommen?
Der irische Konflikt steht offen für die Denkkategorien der Entwicklungspolitik, der politischen Konflikttheorie und der Friedensforschung. An der irischen Wirklichkeit werden sich die Modelle und Strategien dieser Bereiche auf ihre Stichhaltigkeit überprüfen lassen müssen.